Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ein volles Programm heute für Sie. Sie erfahren zum Beispiel bei uns, wo Sie am Internationalen Museumstag kostenlos, also ohne Eintritt, in die Berliner Museen kommen. Wir reden über den Eurovision Song Contest auf einer ganz anderen Art und Weise. Vielleicht können wir Ihnen heute schon am Ende dieser Sendung verraten, wer heute Nacht gewinnen wird. Woher wissen wir das? Es gibt ein Fach, das nennt sich Computational Social Science, also computergestützte Sozialwissenschaften. Und die haben die Faktoren ermittelt, die für einen Gewinn beim ESC wichtig sind. Vielleicht kennen wir den Gewinnernamen also schon in etwa 3 Stunden am Ende dieser Sendung. Und gleich in einer halben Stunde geht es, und das ist spannend vielleicht für alle die, die versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Da geht es um die Krebsforschung. Da gibt es auch eine neue Untersuchung. Auch da wurden Faktoren untersucht. Was muss passieren? Welche Faktoren müssen greifen, damit es jemand schafft, wegzukommen von der Nikotinsucht? Das alles bei den Profis heute. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Und beim Gewinn vom Scannerspiel greifen wir nochmal zurück auf den Himmelfahrtstag, an dem wir ja Lost in Space hatten hier auf Radio 1 den ganzen Tag. Empfehle ich Ihnen auch zum Nachhören in ARD Sounds oder der Radio 1 App Lost in Space, toller Radio Day. Und deswegen werden wir heute auch nochmal zum Scannerspiel verlosen bzw. gewinnen lassen. Ein Buch aus dem Kosmos, aus dem Goldmann Verlag. Flirten mit den Sternen, faszinierendes Universum, galaktisches Grundwissen über Kosmos, Kometen und Co. vom Astronomen Werner Gruber. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
A Little Samba von Ugly Duckling, auch schon wieder 25 Jahre alt, dieser Track. Guten Morgen, Nesi.
Guten Morgen.
Hallo, Nesi, das habe ich noch nie gehört, den Namen. Wo kommt der denn her?
Aus der Türkei.
Aha, interessant. Also herzlich willkommen bei uns, Nesi. Schön, dass du da bist. Von wo aus rufst du an?
Aus Lichterfelde West.
Ich wollte, sonst hätte ich gefragt, Ost oder West, gibt es da eigentlich bei euch Konkurrenz zwischen Ost und West? Ist das ein großer, ehrlich gesagt, ich bin da nicht so furchtbar oft, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ist das ein großer Unterschied, ob man aus Lichterfelde West oder Ost kommt?
Nein, überhaupt nicht. Lichterfelde West ist vielleicht ein bisschen vornehmer, aber das ist jetzt so nur mein Eindruck.
Also du wohnst auch in einer Villa mit großem Garten, kleiner Pool vorm Haus, Terrasse?
Ja, hinterm Haus.
Hinterm Haus, ja, wollte ich sagen. Ist wirklich wahr? Habe ich richtig geraten?
Nein.
Nesi, schön, dass du bei uns bist. Du weißt, du hast es am schwersten, weil du müsstest 3 Fragen beantworten, bevor es dieses wunderbare Buch gibt über das Universum und den Rest.
Na? Das macht nichts. Dabei sein ist alles.
Das ist, finde ich, genau die richtige Einstellung. Und hier kommt schon die erste Frage und auch die ist nicht ganz einfach.
Scharlach kam nicht durch Europäer nach Amerika. Mit Christoph Kolumbus sollen Krankheiten wie beispielsweise Scharlach nach Amerika gekommen sein. Genau diese Annahme hat jetzt ein Forschungsteam aus Italien widerlegt. Dafür analysierten die Forschenden den Zahn eines 800 Jahre alten, natürlich mumifizierten Mannes aus den Anden. Darin fanden sie mehrere DNA-Spuren eines Erregers, der mit Scharlach in Verbindung steht. Das deutet darauf hin, die Krankheit könnte bereits vor der europäischen Kolonialisierung in Amerika verbreitet gewesen sein.
Kann man nur raten, sowas kann man nicht wissen, ne?
Ja, ich habe auch schon so oft daneben gelegen. Also, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht, ist in diesem Fall leider falsch. Ja, die Analyse hat gezeigt, dass dieses Bakterium mit dem nicht so besonders umgänglichen Namen Streptococcus pyogenes offenbar schon Jahrhunderte vor der Ankunft der Europäer bei indigenen Völkern in Südamerika verbreitet war. Damit sind die Europäer zumindest für die Einführung des Scharlacherregers nicht verantwortlich. Nesi, kleiner Tipp, wir machen im Juni ein ganz tolles Programm. Am 11. Juni kommt Peter Wohlleben in den großen Sendesaal, moderiert zitiert von, von mir, ja. Der hat nämlich ein ganz tolles neues Buch geschrieben, Bakterien, die heimlichen Helden. Ich bin bald am Ende und bin schwer begeistert von dem neuen Wohllebenbuch über Bakterien, kann ich nur empfehlen. Nesi, danke fürs Mitspielen.
Ja. Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Ja,
mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Yvette ist jetzt in der Leitung. Hallo, Yvette.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Von wo aus rufst du denn an?
Aus Krimmetschau in Sachsen.
Aus Krimmetschau in Sachsen, da gibt es doch den großartigen MDR, ne? Oder? In Sachsen?
Ja, Sendegebiet von MDR.
Ja, genau. Also du hörst uns dann übers Internet oder wie machst du das?
Ja, übers Internet.
Übers Internet. Schön, dass du bei uns bist. Hier kommt schon deine erste Frage.
Trockenheit lässt Hummelpopulationen wachsen. Viele Lebewesen leiden unter Hitze und Dürre. Nicht so die Ackerhummel. Für sie scheinen trockene Bedingungen sogar vorteilhaft zu sein, wie Forscher der Universität Würzburg zeigen. Sie verglichen Hummelpopulationen aus Dürrejahren mit denen aus klimatisch normalen Jahren. Das Ergebnis? In trockenen Jahren waren die Populationen größer.
Die Trockenheit lässt Hummelpopulationen wachsen.
Oha. Jo. Was sagen wir? Ja, von Regen lebt ja alles eigentlich. Ja oder nein?
Ich höre, da ist wahrscheinlich in der Küche sitzt noch dein Küchenjoker, ja. Richtig?
Ja, genau.
Wer ist das denn, Yvette? Wollen wir den auch vorstellen?
Das ist mein Mann Jörg.
Jörg?
Ja, Jörg.
Schöne Grüße, Jörg. Was sagt der?
Keine Ahnung. Ich sag einfach, das stimmt.
Und das stimmt ist wieder falsch. Ja, auch die Ackerhummel leidet unter Trockenheit. Ja, genau wie wir alle. In Dürrejahren leben ihre Kolonien deutlich kürzer. Und dann werden, das finde ich auch spannend, überwiegend Männchen geboren. Und dadurch schrumpft die Population spürbar. Konnte man nicht wissen, Yvette. War auch nur geraten. Ich hätte es auch nur raten können. Danke fürs Mitspielen. Grüße nach Krimmetschau. In schöne Sachsen.
Danke.
Macht's gut.
Dankeschön.
Tschüss. So, dann haben wir hier noch aus... Wen haben wir hier? Ulrich haben wir hier. Hallo Ulrich.
Hallo Stefan.
Na, Ulrich,
ich bin aber Peer. Ich war schon mal bei dir. Ich bin der Zapperfin aus Linden.
Peer ist richtig?
Ja.
Ach, Peer. Na, guck mal, du warst schon mal. Ja, das ist ja schön. Erstmal danke, dass du anrufst. Zapperfin aus Hannover-Linden, genau.
Richtig, du hast ja da auch mal gewohnt.
Ja, genau, ich habe da auch mal gewohnt. Habt ihr das schon mal erzählt? Neulich hat ja Spotify diese Jahreszusammenfassung rumgeschickt, in der einem gesagt wird, welche Songs man in seinem ganzen Leben auf Spotify am meisten gehört hat und welche Künstler man am meisten gehört hat. Und mich hat sehr gefreut, nur auch ein bisschen gewundert, muss ich zugeben, bei mir war es wirklich Frank Zappa.
Ist ja klasse.
Unglaublich, oder?
Also habe ich nicht mitgekriegt. Naja. Gute Musik setzt sich eben durch.
So sieht's aus. Das sind so ganz kleine Prozentunterschiede, aber einer muss ja dann vorne sein. Bei mir war es aber. Also schön, dass du bei uns bist. Hier kommt deine Frage.
Touristen sind schuld, dass Makaken mehr Erde fressen. Wer in Europa freilebende Affen sehen möchte, muss nach Gibraltar reisen. Dort leben Makaken. Doch es gibt ein Problem. Touristen füttern die Tiere immer wieder verbotenerweise mit Chips, Schokoriegeln oder Eis. Das hat Folgen für das Darmmikrobiom der Tiere. Forschende aus dem Vereinigten Königreich haben beobachtet, dass die Affen deshalb häufiger Erde fressen. Je mehr unnatürliche Snacks sie bekommen, desto öfter greifen sie zur Erde.
Tja, das ist ja schwierig, aber... mit den Chips und den Salzigen. Ich denke, die müssen das irgendwie ein bisschen neutralisieren. Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt.
Du sagst, es ist richtig?
Ja.
Und richtig ist richtig.
Wow.
Ja, besonders häufig tritt das im Sommer auf, wenn die Touristenzahlen ihren Höhepunkt erreichen. In Gibraltar auf dem Affenfelsen vermutlich fressen die Makaken die Erde als Puffer gegen Magen-Darm-Beschwerden. Kleiner Hinweis für alle, die nach Gibraltar reisen, das Füttern der Affen ist streng verboten. Also, du hast ein ganz wunderbares Buch gewonnen, ja. Flirten mit den Sternen, faszinierendes Universum, galaktisches Grundwissen über Kosmos, Kometen und Co. Werner Gruber hat es geschrieben, ne? Der Astronom, Mitglied im Kabarett Science Busters, der hat tolle Bücher geschrieben, wie Unglaublich einfach, einfach unglaublich. Direktor des Planetariums der Stadt Wien, also ein echter Experte, aber ich versuche dir das mit diesem Angebot noch abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, wie sieht's aus? Sollen wir dir das Buch schicken oder?
Ja, letztes Mal, da hatte ich ja diesen Magnussen Zeit und Wasser von dir gekriegt und das war ein ganz fantastisches Buch. Und da hatte ich dann auch die Zusatzfrage mit Zeitwissen da so gemacht. Und die Zeitung hat mich nicht so begeistert. Hm. Von daher würde ich gerne das Buch nehmen.
Also hören wir auf hier.
Ja.
Da, dann sage ich trotzdem herzlichen Dank fürs Mitspielen. Grüße nach Hannover in meine alte Studentenstadt. Ne?
Werde ich ausrichten, und hier auf der Dümmerstraße.
Wunderbar. Und vor allen Dingen nicht auflegen jetzt, ne?
Nein, alles klar.
Schönes Wochenende.
Dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch. Gesund, ne? Tschüss, tschüss.
Tschüss, danke.
Liebe Raucher, keine Angst, also hier kommt jetzt kein Moralvortrag. Ich habe selbst 10 Jahre lang Kette geraucht und ich habe bestimmt weitere 10 Jahre gebraucht, bis ich die Nikotinsucht endgültig losgeworden bin. Ich weiß, wie schwer das ist. Noch immer ist das Rauchen das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Jeder 7. Todesfall ist direkt auf das Rauchen zurückzuführen. Das wissen wir alle schon sehr lange und trotzdem raucht noch immer etwa jeder 4., weil es eben eine Sucht ist, eine Krankheit. Wie Sie damit aufhören können, das frage ich zur bundesweiten Aktion Rauchfrei im Mai. Den habilitierten Digitalmediziner Dr. Titus Brinker vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Brinker, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wenn man Ihre Vita liest, dann sieht man, dass Sie sich schon sehr lange engagieren für das Nichtrauchen. Ihre Initiative Aufklärung gegen Tabak e.V., die haben Sie gegründet, da waren Sie gerade 21 und dann ein paar Jahre später sogar einen Preis bekommen, überreicht von Angela Merkel. Wow. Gab es für Sie eigentlich einen persönlichen Anlass, sich so früh schon fürs Nichtrauchen zu engagieren?
Den gab es in meinem Pflegepraktikum. Also alle, die jetzt hier im Krankenhaus arbeiten, wissen, dass die Medizinstudenten Pflegepraktikum absolvieren müssen. Da muss man Patienten waschen und der Pflege helfen. Und ich hatte einen Patienten, den habe ich jeden Morgen gewaschen. Der hat kaum mit mir sprechen können, weil er so schlecht Luft bekommen hat. Und das war eben ein jahrelanger Raucher. Der hatte die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das haben 6,5 Millionen Menschen in Deutschland. Wir haben über 8,5 Millionen chronisch Kranke in Deutschland wegen dem Rauchen. Und ich habe damals diesen einen Menschen gesehen, der mir gesagt hat, mehrfach versucht aufzuhören. Der hat auch Kinder, die kamen dann zu Besuch. Das war alles total traurig. Der war ungefähr so alt wie mein eigener Papa zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich einfach total ins Mark erschüttert. Und ich wollte dagegen was tun. Und ich dachte erst, man kann die Erkrankung vielleicht heilen. Aber man kann die COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, eben nicht heilen. Und es sind unglaublich viele Menschen, die ganz, ganz viel Lebensqualität einbüßen und einen ganz traurigen Alltag haben und kaum noch leistungsfähig sind und ganz, ganz schlapp sich den ganzen Tag fühlen wegen dem Rauchen und ganz elendig ersticken und versterben an dieser Sucht, die alles andere ist als Freiheit, die ein Gefängnis für den Verstand ist. Und da ich ein freiheitsliebender Mensch bin, war es mir total wichtig, dass man dem wirksam etwas entgegensetzt. Und damals war einfach dieser eine Mensch der Auslöser. Ich bin nach wie vor total motiviert, da was zu tun.
Sie haben dann auch sehr früh Apps entwickelt zum Nichtrauchen. Die allererste hieß Smoker Face. Was hat die gemacht?
Da sieht man an seinem eigenen Gesicht, wie gut man aussieht, wenn man das Rauchen bleiben lässt, wie schön man altert. Das ist wirksamer als die besten Cremes, als Botox, wenn man einfach das Rauchen bleiben lässt, weil der Rauch eben die Haut, die Gesichtshaut komplett zerstört und auch für seltenere Akteerkrankungen das Risiko erhöht. Mhm. Man wird viel schneller alt.
Man sieht, man kann es dann sehen, wie man in 15 Jahren, wenn man weiter raucht, aussehen würde im Gesicht, nur mit einem Selfie.
Genau, und auch wie wenn man es bleiben lässt. Und das halt gegenübergestellt in 3D mit Touch-Effekten, wissenschaftlich fundiert. Und wir haben auch messen können, dass das wirklich verfängt. Also dass Raucher dadurch aufhören. Es gibt Hochrechnungen, dass etwa 50.000 Raucher durch diese App aufgehört haben zu rauchen in Deutschland, wow, weil sie halt eben über 1 Million Downloads hat und einen unglaublich starken Effekt auf den Aufhörversuch.
Und jetzt hat Ihr Team Daten ausgewertet von auch wieder 50.000 Rauchern weltweit. weit, um herauszufinden, welche Faktoren sind eigentlich entscheidend für die Frage, schaffe ich das, mit dem Rauchen aufzuhören oder nicht? Was ist dabei rausgekommen?
Naja, also ob jemand mit dem Rauchen versucht aufzuhören, hängt vor allem an den politischen Maßnahmen. Also wie teuer sind Zigaretten? Habe ich Werbung für Zigaretten? Kriege ich Hilfe beim Aufhörstopp vielleicht von meiner Krankenkasse übernommen? Gibt es viel Werbung für Zigaretten? Das ist das, was motivierend ist und was ein Land tun kann. In Deutschland sind Zigaretten viel zu billig. Wir haben immer noch ganz viel Werbung. Wir haben kein Plain Packaging, also die Zigarettenpackungen machen noch Werbung fürs Rauchen, anders als in vielen anderen EU-Ländern. Und das führt dazu, dass in Deutschland es schwerer ist, den Mut zu fassen, es zu machen, weil das Umfeld, die gesetzliche Grundlage, das, was außenrum ist, Zigaretten sind günstig, viel Werbung ist da, man kriegt das Gefühl, es ist eigentlich gut zu rauchen, wenn man ständig mit Werbebotschaften adressiert wird. Das ist das Initiieren vom Aufhörversuch, dass man es dann durchhält, das hat nochmal ganz andere Faktoren. Das ist nochmal viel komplexer und da gibt es auch ganz viele Daten zu. In unserer Studie haben wir vor allem gesehen, dass wenn das Umfeld raucht, dass es dann besonders schwer ist, das durchzuhalten. Mhm. Also man sollte sich, wenn man gerade aufhört zu rauchen, von anderen Rauchern möglichst fernhalten, insbesondere wenn die vor einem rauchen. Oder wenn sie im eigenen Haushalt leben, weil das einfach die Verfügbarkeit von Zigaretten stark erhöht und die Rückfallwahrscheinlichkeit stark erhöht.
Ja, mir persönlich hat damals tatsächlich ein Rauchentwöhnungsbuch geholfen, der Klassiker von Alan Carr, Endlich Nichtraucher. Das war so eine Art Gehirnwäsche, Ironie des Schicksals. Der Autor ist selbst an Lungenkrebs gestorben, aber er dürfte das Leben von Millionen Menschen verlängert haben. Was halten Sie von dem?
Ich finde das großartig. Ich weiß, dass die Methode bei vielen, vielen Menschen funktioniert hat. Sehr große Studien gibt es dazu nicht. Als Wissenschaftler muss ich da neutral bleiben. Mhm. Aber ich möchte eins hier sagen. Wenn Sie es schon versucht haben, versuchen Sie es wieder. Über 90% der Raucher wollen aufhören. Nur 3-5% schaffen es nach einem halben Jahr, nach einem Aufhörversuch noch erfolgreich. Also Glückwunsch an Sie. Sie gehören zu 5%, die das irgendwie dann sogar vielleicht langfristig durchgehalten haben. Die meisten schaffen es nicht. Die Abhängigkeit ist so stark. Sie sind ein Superheld, wenn Sie das schaffen. Und wenn Sie es ein paar Mal nicht geschafft haben, völlig egal. Nächster Versuch weitermachen und auch gern mal eine andere Methode ausprobieren und einfach sich ausprobieren, was am meisten funktioniert. Und LNK ist ja jetzt zum Beispiel, was Sie gemacht haben, Verhaltenstherapie im Prinzip. Der gibt einem eine Anleitung, wie man quasi das Umfeld einrichten soll. Ich meine, da können Sie jetzt sogar noch besser, Sie haben es komplett einmal durchgemacht. Ja. Können Sie ja vielleicht kurz berichten. Aber es gibt Nikotinersatz gäbe es noch, es gäbe Medikamente. Nikotinersatz kann ich auch sehr empfehlen. Und wenn Sie es gar nicht schaffen aufzuhören, dann vielleicht erstmal zur E-Zigarette. Ist auch nicht optimal, aber hat sich gezeigt, dass der Umstieg viel leichter ist. Das Beste ist, Sie lassen es ganz bleiben. Aber wenn das per Tu nicht klappt und Sie auch kein Geld haben, um sich Nikotinersatztherapie zu kaufen, ist ja auch einfach teuer, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch auf alternative Sachen wie die E-Zigarette erstmal umzusteigen und sich dann davon zu entwöhnen oder eben Psychologie-Verhaltenstherapie.
Rauchfrei im Mai, so heißt die bundesweite Aktion, deren wegen wir gesprochen haben mit dem habilitierten Digitalmediziner Dr. Titus Brinker vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Brinker, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Hat mich gefreut. Viel Erfolg beim Aufhören.
Schönes Wochenende.
Tschüss. Ihnen auch. Tschüss.
Liebe Aquarianer, ich vermute mal, bei vielen von Ihnen schwimmen auch Zebrafische im Aquarium. Zebrafische sind sehr beliebt. Die sind hübsch, anspruchslos, wie es heißt, und auch für die Forschung hochinteressant. Junge Zebrafische sind nämlich so gut wie durchsichtig. Dadurch kann man ins Innere schauen, ohne den Fisch zu verletzen. Das macht die Neurowissenschaftlerin Lilian de Sardenberg-Schmid als Doktorandin in der Forschungsgruppe Systems Neuroscience and Neuroengineering am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie erforschen das Schlafverhalten von Zebrafischen. Warum das denn?
Man denkt da oft nicht dran, aber Fische sind auch, wie wir Menschen, Wirbeltiere. Das heißt, sie sind gar nicht so weit weg von uns entfernt. Mhm. Gerade im Vergleich zum Beispiel zu Fliegen, die ja auch oft in der Forschung benutzt werden. Und genau, also da kann man ganz viel ableiten von Systemen, die schon früh angelegt wurden in der Evolution und eben bei Fischen und Menschen gar nicht so unterschiedlich sind.
Die meisten Säugetiere schlafen liegend, so wie wir Menschen. Fische aber, habe ich gelernt, schlafen schwimmend. Wie kann man sich denn da überhaupt als Forscherin sicher sein, dass die wirklich schlafen?
Also Dinge, die Schlaf definieren, ist zum Beispiel, dass man schwerer aufzuwecken ist, also dass man auf Reize weniger reagiert. Dann hat man auch typischerweise so einen Motorverlust, so einen Haltungskontrollverlust. Und all diese Dinge können wir tatsächlich bei den Fischen auch beobachten. Also wir können schauen, ob sie schlafen und dann verschiedene Lichtreize oder Vibrationen aussetzen und schauen, ob sie langsamer reagieren, als wenn sie rumschwimmen und wach aussehen. Mhm. Und genauso können wir beobachten, ob sie quasi so ein bisschen zur Seite kippen, also so ein bisschen einen Haltungsverlust haben, wie wir auch beim Schlafen.
Aber ist das dann wie bei uns im Fernsehsessel, ja, wenn heute Abend ESC ist und spätestens nach der dritten Nummer wird mein Kopf nach links rutschen und dann wache ich aber auf, weil ich das merke? Ist das bei Fischen auch so?
Also wir arbeiten ja mit Babyfischen, die sind noch ganz klein und die schlafen tatsächlich auch auf dem Grund von dem Aquarium.
Aha.
Und die haben auch noch so ein, also da kann man wirklich sehen, wie sie quasi über ihrem Bauch links und rechts so hin und her rollen und dann, oh, merken sie es und sich dann wieder aufrichten.
Fantastisch. Aber erwachsene Fische sinken nicht beim Schlafen auf den Grund, ne?
Nee, es gibt Fischarten, die haben quasi eine Schwimmblase, die können sie... da müssen sie aktiv eigentlich nichts tun, aber es gibt auch andere, Haie zum Beispiel haben ja keine Schwimmblase und die müssen tatsächlich immer aktiv schwimmen, um nicht abzusinken.
Sie haben mit einem neuen Tracking-Mikroskop die Schlafphasen von jungen Zebrafischen untersucht. Was haben Sie dabei rausgefunden?
Also was uns überrascht hat, ist, dass wir, mein Kollege und ich, der auch der Erstautor von dem Papier ist, wir haben die Fische beobachtet und wir haben gesehen, dass ihre Augen wie so ein Klaviermetronom. Also die waren ganz ruhig, aber die Augen sind so nach links und rechts ganz regelmäßig gegangen und synchron. Und dann haben wir uns gefragt, was denn das ist. Und dann haben wir eben festgestellt, dass das so ein Schlafzustand ist, der aber nur tagsüber auftritt. Und wenn sie nachts schlafen, dann sind die Augen tatsächlich still. Und das ist ja auch was, das bei Menschen und bei vielen anderen Tierarten beobachtet wurde, dass es verschiedene Arten von Schlaf gibt. Den REM-Schlaf kommt ja aus dem Englischen Rapid Eye Movement und andere Schlafphasen, wo man die Augen eben nicht mitbewegt. Und das hat uns dann natürlich interessiert und dann haben wir das uns genauer angeschaut, was da passiert bei dem Fisch.
Also die Augen gehen so rechts, links, vor allen Dingen tagsüber, haben Sie gesagt. Ist das dann so eine Art Mittagsschlaf bei den Babyfischen?
Ja, so haben wir es uns auch vorgestellt. Also die, wie gesagt, das tritt vor allem tagsüber auf und es ist natürlich auch Babyfische, das heißt, wir wissen nicht, ob die vielleicht auch mehr schlafen müssen, vor allem auch tagsüber, weil sie noch in der Entwicklung quasi sind. Und genau, also das scheint mehr so ein Mittagsschlaf zu sein für die.
Wenn ich jetzt ein Haifisch wäre auf der Suche nach leckeren Zebrafischschwärmen, dann müsste ich ja eigentlich im Prinzip nur warten, bis sie eingeschlafen sind und könnte mich da durchwurschten, oder?
Ich glaube, die sind trotzdem natürlich recht schreckhaft. Also ich glaube, der gerade so ein visueller Stimulus von so einem Hai, der über einem drüber hinwegschwimmt, ist, glaube ich, dann doch noch genug, um sie da wieder rauszureißen.
Nun ist das ja häufig so, zumindest im freien Meer, dass überall Prädatoren lauern, Menschen, die mich fressen wollen. Wie lange dauern denn so Schlafphasen überhaupt? Kann man das sagen? Oder ist das schwierig zu sagen, wenn man Fische quasi nur in kontrollierter Umgebung im Aquarium untersucht?
Ja, ich glaube, das ist auch, warum diese Forschung so schwierig ist, weil für hier haben wir die Fische wirklich fast über 3 Tage konstant beobachtet. Und dieses zu machen in der Natur ist ja dann wiederum nochmal viel, viel schwieriger. Und also was wir festgestellt haben, das hat ganz unterschiedliche Dauern, aber grob ein paar Minuten zum Beispiel kann ein Zustand dauern, aber auch wesentlich kürzer, nur einige Sekunden, das kommt dann drauf an.
Ja, mir würde das nicht reichen, aber ich sage trotzdem herzlichen Dank für diese Forschungsergebnisse der Neurowissenschaftlerin Liljane de Sardenberg-Schmid, die als Doktorandin in der Forschungsgruppe Systems Neuroscience and Neuroengineering am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen arbeitet. Herzlichen Dank, schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Gerne, gleichfalls.
Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als es nahezu jeden Freitag Klimaproteste gab in Deutschland, Fridays for Future? Seit einiger Zeit streiken die gleichen Schüler lieber freitags gegen eine mögliche Einführung der Wehrpflicht. Ja, die letzten beiden Freitage. Und da sagen dann gleich mal, oh, das geht aber gar nicht. Ja, wenn junge Leute lieber das Klima schützen wollen als ihr Land, denn demonstrieren für Klimaschutz, das geht schließlich nur in Freiheit. Egal, wie Sie darüber denken, mehr Klimaschutz wäre dringend nötig. Das zeigt eine neue Regenwaldstudie des Klimaforschers Dr. Nico Wunderling vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist Professor für computergestützte Erdsystemwissenschaften an der Uni Frankfurt am Main. Herr Wunderling, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie haben untersucht, wie sich Abholzung und Erderwärmung auf die Stabilität des Amazonasgebietes auswirken. Und da habe ich als erstes so im Kopf gehabt, ist das nicht schon tausendmal untersucht worden?
Ja, Sie haben natürlich recht. Es gibt schon viele Studien zum Amazonas-Regenwald. Was bisher aber passiert ist, ist, dass man sich vor allem die beiden Treiber einzeln angeschaut hat. Also nur globale Erwärmung. Wie wirkt sich das auf den Amazonas-Regenwald aus? Oder nur Abholzung, wie wirkt sich das auf den Amazonas-Regenwald aus? Und das hier ist jetzt eine der ersten Studien, die sich beides gemeinsam anschaut.
Mein lückenhaftes Laienwissen über Brasilien sagt mir, Präsident Bolsonaro war böse, böse. Der hat die Abholzung gefördert, ja, hat also eher was dafür getan, dass der Regenwald kleiner wird. Seit 2023 aber regiert Lula da Silva, der ist gut, gut. Und spätestens seitdem geht die Abholzung des Regenwaldes stark zurück. Sprechen wir also über ein Problem, das eigentlich keines mehr ist?
Ja, Sie haben natürlich recht. Gerade was Abholzung angeht, ist unter Präsident Lula sind da einige Fortschritte erzielt worden. Dennoch, unsere Studie zeigt ja, dass man bei etwa einem Viertel an Abholzung in größere Probleme kommt. Wir sind jetzt bei knapp unter 20%. Also so weit sind wir nicht weg.
17.
Trotzdem. Ja, genau, 17%. Aber trotzdem, Sie haben recht. Wir haben da mit der aktuellen Regierung gute Fortschritte gemacht. Trotzdem, alle 4 Jahre wird ja auch da gewählt und wer weiß, wie es nächstes Mal ausgeht.
Da haben Sie leider recht. Sie haben also ein Was-wäre-wenn-Modell erstellt. Was wäre, wenn bei 1 bis 2 Grad Erderwärmung 22-28% der Fläche des Amazonasgebietes abgeholzt werden würden? Zurzeit sind es knapp 17. Mhm. Was wären die Folgen?
Ja, also der Amazonas-Regenwald, wenn wir diese Schwellenwerte von etwas unter 2 Grad, etwa einem Viertel an Abholzung überschreiten würden, dann könnten wir einen sogenannten Kipppunkt im Amazonas-Regenwald überschreiten. Und das würde bedeuten, dass wichtige Teile, große Teile des Amazonas-Regenwalds von dem aktuellen Regenwaldzustand in eine Art baumarm, vielleicht sogar baumlosen Zustand, wie so eine Art Savanne, übergehen könnten. Das wird ein bisschen dauern, wenn man über dem Kipppunkt drüber ist. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert Jahrzehnte. Aber könnte dann eben schwer oder sogar unmöglich umzukehren sein.
Mhm. Wie sind denn da die Zusammenhänge? Warum spielt die Fläche der Abholzung da eine Rolle für den Kipppunkt?
Ja, ganz wichtig ist bei dem Kipppunkt im Amazonas-Regenwald, der erhält sich im Prinzip selber. Also man hat irgendwie Regenfall, der kommt vom Atlantik, regnet sich ab über Teilen des Amazonas-Regenwalds und dann verdampft ungefähr die Hälfte, etwas mehr sogar des Regenfalls wieder in die Atmosphäre und wird dann weiter transportiert. Das heißt also, der Regenwald produziert seinen eigenen Regenfall. Und wenn wir den dann abholzen, dann kann er das eben nicht mehr machen. Und ab einer gewissen Fläche an Abholzung, kommt natürlich auch darauf an, wo die genau liegt, aber ab einer gewissen Fläche an Abholzung fehlt eben so viel weiterer Niederschlag, der dann nicht mehr selbst produziert werden kann, dass man dann weiterführendes Kippen, also diese Art Kippkaskade, Dominoeffekte dann beobachten könnte.
Mhm. Haben Sie auch ausgerechnet, wie viel Grad Erderwärmung das Amazonasgebiet, also der Regenwald dort, überleben würde, wenn die Abholzung komplett gestoppt werden würde heute?
Mhm. Also vielleicht mache ich da mal zwei Punkte. Wenn es gar keine Abholzung gegeben hätte, dann wäre der Kipppunkt des Amazonas-Regenwalds etwa bei 4 Grad globaler Erwärmung. Wir sind jetzt bei 1,4, also hoffentlich bei Werten, die wir nie erreichen werden. Mhm. Wenn wir genau heute aufhören würden, dann sieht es auch noch relativ gut aus, dann sind wir auch noch deutlich über 3 Grad. Das heißt also, wenn wir uns anstrengen in dem Sinne, also Abholzung, das ist da eben der entscheidende Treiber, wenn die bei fast null, ganz null wird wahrscheinlich nicht gehen, aber bei fast null landen würde, dann bin ich relativ optimistisch, dass wir den Kipppunkt Amazonas-Regenwald nicht überschreiten werden. Tun wir das nicht, dann sieht es anders aus.
Das nehme ich jetzt mal als gute Nachricht mit ins Wochenende aus dieser neuen Regenwaldstudie des Klimaforschers Dr. Nico Wunderling vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Professor Wunderling, danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1.
Ganz herzlichen Dank. Wiederhören.
Tschüss. Heute Abend ist ESC Eurovision Song Contest. Das Motto lautet United by Music. Ja, ist ja nun mal nicht mehr so richtig so, weil wird von 5 Ländern boykottiert, die lieber gegen Israel protestieren wollen, als Europa vereint sehen wollen in der Musik. Naja, muss jeder selber wissen. Es gibt morgen noch einen Tag, der das Wort United drin hat. Uniting a Divided World ist das Motto des Internationalen Museumstags. Museen als Brückenbauer für eine geteilte Welt. Ja, und ich finde ja Museen großartig. Ich war gerade erst wieder am Hamburger Bahnhof, der Nationalgalerie der Gegenwart. Die große Halle ist gestaltet worden von einer Künstlerin aus Litauen. Die hat dort Deutschlands größtes Bauklötzchen-Spielzimmer aufgebaut. 400.000 Holzklötze liegen da rum und warten drauf, von den Besuchern gestapelt zu werden, während auf den Klötzen an allen möglichen Ecken und Enden auf einmal Sänger und Sängerinnen auftauchen und Dinge singen. Das ist total surreal. Ja, ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Morgen dann bieten viele Museen in Berlin und Brandenburg freien Eintritt an am Internationalen Museumstag. Da können Sie selbst zum Museumsforscher werden. Und was die Profis unter den Museumsforschern überhaupt machen, was ist das für ein komischer Beruf? Das kann uns die Museologin Dr. Patricia Rahimipur verraten, die Direktorin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, ist Professorin für Kultur- und Wissenskommunikation an der FU. Frau Rahimipur, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ich spüre jetzt mal den Museumsmuffel und sage, oh ja, so Museen, das sind ja meines Wissens nach meistens leere Räume, kommt immer keiner, da wird oller Kram aufbewahrt in der Hoffnung, dass sich irgendwann mal jemand dafür interessiert. Wie würden Sie denn Museen beschreiben?
Ja, genauso. Nein, natürlich würde ich Museen total anders beschreiben. Für mich sind, ich habe es letztens in einem Vortrag gehört und es ist hängen geblieben. Für mich sind Museen Orte, wo Fragen beantwortet werden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Mhm. Also ich gehe da rein und ich merke, dass ich immer irgendwie ein bisschen schlauer rauskomme oder immer mit einem Erlebnis rauskomme, das ich nicht erwartet habe oder das mich überrascht. Und dieser alte Kram, da muss ich jetzt ganz deutlich widersprechen. Ich bin nämlich von Haus aus Prähistorikerin, also Archäologin. Und stellen sich mir natürlich die Fußnägel auf. Mhm. Der alte Kram, also ich hab eben ein Beispiel mitgebracht. Wenn ich mir überlege, dass der Zettel von Schabowski, wo drauf steht, dass die Mauer offen ist, das, was so ein Zettel, der eigentlich wirklich nur ein Zettel und ein bisschen drauf geschrieben ist, dass der in einem Museum aufbewahrt wird. Und wir haben alle diesen Film vor Augen, wo gezeigt wird, wie er in dieser Pressekonferenz darauf reagiert und unsicher ist und diesen Zettel liest.
Meines Wissens nach ist das unverzüglich. Genau. Sofort.
Genau. Ne? Und wir gucken auf diesen Zettel und wir haben alle Bilder vor Augen. Und wir haben alle vor Augen, was das ausgelöst hat. Und ich finde, da merkt man das Objekt. Und das ist ja das, was Museen können. Diese Objekte verbinden mit Geschichten. Da machen sie echt den Unterschied. Mhm. Und da ist es dann auch plötzlich kein alter Kram mehr.
Was macht denn eigentlich eine Museologin, also eine Museumsforscherin wie Sie? Was ist Ihre Aufgabe?
Im Prinzip gucken wir uns in unserem Institut, und da muss ich Sie leider kurz korrigieren, mhm. Ich bin nicht Professorin an der FU. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich will mich hier mit Titeln schmücken, die ich nicht habe.
Stand falsch auf Wikipedia, tut mir leid.
Tut mir leid. Mhm. Ja, also was machen wir? Wir untersuchen im Prinzip einmal die Geschichte der Museen, aber wir gucken uns auch an, welche Wirkungen haben sie. Also wir haben letztes Jahr eine große Studie zu Vertrauen in Museen publiziert und zu Wertschöpfung von Museen, also kosten die nur Geld oder ist es eigentlich ein Investment, das Geld wieder zurückbringt? Wir gucken uns Trends an, also zum Beispiel Digitalisierung, wie kann man immaterielles Kulturerbe, das ist ein etwas sperriger Begriff, Begriff dafür, dass man, es reicht manchmal nicht, wenn man einfach nur eine Maske sammelt, sondern im Prinzip muss man auch in einem Museum sammeln, mit welchem Ritual diese Maske verbunden ist. Und das ist das Unfassbare, also das Immaterielle. Und wir gucken uns als Museumsforscher an, wie kann man sowas eigentlich sammeln? Und dann nerven wir alle Museen in Deutschland mit der jährlichen Gesamtstatistik. Das heißt, wenn Besuchszahlen erhoben werden, dann sind wir diejenigen, die die Fragen gestellt haben.
Und welche Funktion genau hat der morgige Internationale Museumstag? Vor allen Dingen Leute ins Museum bringen, die sonst nicht gehen?
Zum Beispiel, also natürlich, um einmal Brücken zu bauen, das ist ja dieses Jahr das Motto, aber eben auch um Schwellen abzubauen, um Türen zu öffnen, mit besonderen Veranstaltungen die Menschen einzuladen. Traut euch, guckt euch Museen ruhig mal an. Es gibt ja wahnsinnig viele, in Deutschland allein 7000 Museen, die unglaublich unterschiedliche Angebote machen. Und in Berlin haben auch sehr viele Museen geöffnet mit besonderen Veranstaltungen, um einfach mal zu zeigen, weil Museen machen ja ganz viel. Und die Ausstellung ist im Prinzip der kleinste Teil von all dem, was sie tun. Es findet ja unglaublich viel hinter den Kulissen statt. Und der Internationale Museumstag ist auch dazu da, zu zeigen, was die Museen außerdem noch machen.
Mhm. Waren Sie denn als Expertin schon in allen Museen, die Berlin und Brandenburg zu bieten hat, sind über 100, ne, glaube ich?
180, Brandenburg weiß ich nicht, das müsste also 180 nur in Berlin. Ich weiß nicht, oder ich glaube sogar, wir sind inzwischen fast an der 200. Und Brandenburg weiß ich nicht, nein.
Ja.
War ich nicht.
Hätten Sie,
ja. Habe ich nicht geschafft.
Ja. Haben Sie ein Lieblingsmuseum von denen, die Sie kennen?
Also wenn ich diese Frage jetzt beantworten würde, wären wahrscheinlich 6.999 Museen in Deutschland sauer auf mich. Mhm. Nein, also Museen haben so individuelle Aufgaben und jedes Museum kann was ganz Besonderes, was Tolles, was ein anderes Museum eben nicht kann. Und ich gehe immer wieder raus und bin fasziniert. Ich habe immer wieder Häuser, wo ich denke, boah, krass, hätte ich nicht mit gerechnet. Vor allem die ganz kleinen und die mittelgroßen, wo man nicht damit rechnet, dass sie so tolle, innovative Sachen machen. Und dann wieder die großen, die tolle Sachen nach Deutschland holen, die man noch nie hier gesehen hat. Also ist eine Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann.
Morgen ist Internationaler Museumstag. Viele Museen in Berlin und Brandenburg haben einen freien Eintritt. Sie können das googeln, da wissen Sie auch, welche das sind. Und ich sage herzlichen Dank der Museologin Dr. Patricia Rahimipour, der Direktorin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke.
Vielen Dank.
Heute Abend ab 9 Uhr können Sie dabei sein beim Eurovision Song Contest mit Max Spalleck und Amelie Ernst. Sie werden das Ganze auf Radio 1 kommentieren im Radio und auch im Stream auf radio1.de oder auf YouTube, wo auch immer Sie da zuschauen wollen. Sehr zu empfehlen natürlich, die beiden machen das großartig und ich werde heute Abend auch nach langen Jahren mal wieder dabei sein. Nicht als Teilnehmer, nein, reicht schon, dass Boy George da ist. Ja, für San Marino wird Boy George antreten. Nein, natürlich als Zuschauer mit dem Ton von Radio 1 und dem Bild. Wir haben nämlich Besuch aus Argentinien und ich bin sehr gespannt, wie meine Nichte das findet. Die hat dieses Spektakel noch nie gesehen. Ja, stellen Sie sich mal vor, jemand, der überhaupt nicht weiß, was das ist, der ESC, guckt das zum ersten Mal. Wie muss das ankommen? Bis zum Schluss muss übrigens niemand durchhalten, weil die Profis auf Radio 1 Ihnen jetzt schon verraten, wer denn heute Abend gewinnen wird. Ein Team der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hat das bereits ausgerechnet unter der Leitung des Physikers und Soziologen Dr. Dirk Helbing. Der ist an der ETH Professor für computergestützte Sozialwissenschaften. Herr Helbing, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Oder habe ich jetzt übertrieben?
Ja, ich fürchte schon. Wir haben uns diese Frage in der Tat gestellt. Kann man ein Erfolgsrezept für den ESC finden? Wir haben dazu all die Songs in den 70 Jahren nicht etwa angehört, aber mit einer Datenanalyse untersucht. Mhm. Es waren 1800 Songs in 70 Jahren. Wir haben 35 verschiedene Eigenschaften untersucht. Und in der Tat findet man ein paar Zutaten, die es braucht, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Und das war nicht immer so. Das heißt, es hat sich im Laufe der Zeit verändert. Mhm. Aber jetzt, im Moment, ist eigentlich überwiegend englischsprachig, poppig und tanzbar. Aber darüber hinaus hat sich die Situation entwickelt von nostalgischen Songs hin zu Songs, die über Schmerz, Weltschmerz, Liebesschmerz und über Rebellion sind. Also Wir sind mal sehr gespannt. Hm. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, es braucht die Norm zu brechen. Also es braucht letzten Endes Ideen, die alles über den Haufen werfen, was man vorher hatte, den Mut, neue Standards zu setzen, die dann in späteren Jahren übernommen werden von anderen Bands.
Der allererste Eurovision Song Contest war vor 70 Jahren, ne?
Genau, so ist es.
1956 in Lugano in der Schweiz. Das heißt, wir feiern jetzt 70-jähriges Jubiläum ESC. Und ich vermute mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren brauchte man ganz andere Dinge, um Erfolg zu haben als heute. Ne? Von daher ist ja diese Untersuchung durch alle Songs des ESC vielleicht auch nicht zielführend, oder?
Also am Anfang haben die Bands im Grunde genommen in den Landessprachen gesungen. Es gab auch sehr viel...
War das Pflicht?
Unterschiedliche Musikstile. Also es gab mehr Country, Folk, Rock. Das ist mehr und mehr ersetzt worden durch poppige Songs. Mhm. Und es gab dann sozusagen in der Konsolidierungsphase die Angleichung, die Bands haben also sich voneinander abgeschaut, was die Erfolgsrezepte waren. Es wurde immer ähnlicher, was sie geboten haben. Unter anderem hat sich Englisch durchgesetzt. Und es musste dann schließlich der ESC reagieren, indem er die Regeln verändert hat, damit er wieder interessant wurde. Das heißt, nicht nur die Popbands haben voneinander gelernt, sondern auch der European Song Contest musste selber dazu lernen.
Was für Regeln musste man denn ändern, um es wieder interessant zu machen? Weil im Moment ist es doch auch so, dass fast, also es klingt für, sagen wir mal, für Menschen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen wie Sie, klingt vieles sehr gleich, was wir da hören.
Ja, also es wurde verändert, die Art und Weise, wie abgestimmt wurde. Mhm. Also es gab vorher diese Expertenräte, sage ich mal. Die wurden abgelöst durch das Televoting, also so eine Art Basisdemokratie. Das hat dann dazu geführt, dass es so geopolitische Blöcke gab. Das heißt, bestimmte Länder haben zusammengestimmt. Die musikalische Qualität stand gar nicht mehr unbedingt immer im Vordergrund.
Da wurde es also auch gleich politischer. Ne? Man hat auch gegen Länder gestimmt.
Mhm. Und das hing damit zusammen, dass es auch sehr viel mehr Länder waren. Und schließlich musste man auch wieder die Regeln ändern. Man musste dann die Vorentscheide einführen. Man hat das so gemacht, dass man diese geopolitischen Blöcke aufbrechen konnte. Und jetzt haben wir eine Kombination zwischen diesen Expertenentscheiden und den, ich sage mal, Volksentscheiden, also
Publikumsvoting. Ja, ja.
Und diese Kombination macht das jetzt besonders spannend. Das heißt, wirklich bis in die letzten Minuten kann sich noch die Reihenfolge ändern und das führt dann dazu, dass die Leute bis spät in die Nacht aufbleiben, obwohl eigentlich schon alle Songs gespielt wurden und man getrost ins Bett gehen könnte.
Ja, oder ab 1 die Radio 1 Late Night Lounge hören, die wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder etwas später anfangen muss. Ich lese in Ihrer Studie, Sie sehen den ESC als Demokratielabor. Wie ist das gemeint?
Genau, also was wir festgestellt haben, ist, dass sich der ESC über die Zeit wirklich entwickelt hat. Das war ja vielleicht am Anfang ein Unterhaltungsprogramm. Dann wurde es eigentlich so eine Art Vereinigungsexperiment, was die europäischen Länder zusammenführen sollte. Inzwischen reicht es über Europa hinaus. Das heißt, wir haben Australien auch dabei, wir haben Israel mit dabei. Und inzwischen ist es so, dass es auch tatsächlich eine wirtschaftliche Bedeutung gewonnen hat, nicht nur für die Organisatoren, also es geht natürlich um viele Millionen, sondern auch sehr viele Zuschauer. Ich glaube, es sind hunderte Millionen Zuschauer. Und jeder oder jede kann auch wetten auf die Songs, die gewinnen oder die verlieren und damit selber Geld machen. Hm. Aber gleichzeitig haben wir eben auch festgestellt, dass die Abstimmungsregeln sich geändert haben. Und deswegen kann man da hier auch einiges über Demokratie lernen. Ein Thema, was uns sehr interessiert in der Forschung. Wir erforschen nämlich die digitale Demokratie und wie Abstimmungsregeln auch darüber entscheiden. ob am Ende die Wählenden zufrieden sind mit dem Ergebnis oder nicht.
Verstehe, verstehe. Wir sind also ähnlich wie der ESC, haben wir schon lange unsere Gesprächszeit überzogen, Herr Helbing. Aber eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Jemand, der so viel weiß über den ESC, der die ganzen Daten im Computer hat, der müsste doch auch sagen können, wer heute Abend gewinnt. Wer wird's?
Ja, das will ich Ihnen natürlich nicht verraten, Spoiler Alert, aber es gibt mehrere Favoriten, also Australien ist ganz hoch gesetzt, Finnland ist ganz hoch gesetzt und am Ende entscheiden natürlich Sie, weil Sie können alle Ihr Televoting in Anspruch nehmen und abstimmen und Ihre demokratischen Rechte sozusagen hier nutzen, um zu entscheiden, wer gewinnt.
Das sagt der Physiker und Soziologe Dr. Dirk Helbing. An der ETH ist er Professor für computergestützte Sozialwissenschaften und hat uns hier aufgeklärt über den ESC. Herr Helbing, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Hunde gibt es seit 15.800 Jahren. Den ältesten Freund des Menschen gibt es schon länger als gedacht. Gleich zwei Studien zeigen durch DNA-Analysen, Hunde gibt es in Europa und Anatolien schon seit fast 16.000 Jahren. Wobei die ältesten Knochenfunde aus England und der Türkei kommen. Vermutlich wurden wilde Wölfe während der letzten Eiszeit zu Schoßhündchen gezähmt.